Um es vielleicht mal so auszudrücken, ich glaube, Verschwörungstheorien sind nicht das primäre Problem. Ich glaube, Verschwörungstheorien sind oft ein Symptom von darunterliegenden Ursachen. Verschwörungstheorien sind natürlich attraktiv, weil sie die Welt bedeutsam machen. Da gibt es keine Zufälle mehr, da gibt es kein Chaos mehr, nichts passiert einfach so, sondern alles ist ursächlich miteinander verknüpft. Es herrscht eine große Ordnung hinter dem Chaos auf der Oberfläche und insofern...
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Die neue Ungewissheit, der Podcast für demokratiegefährdende Phänomene in der Gegenwart. Wir haben heute ein ganz besonders spannendes Thema, und zwar Verschwörungstheorien. Mein heutiger Gast hat seit Mai 2014 die Professur für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen inne und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den Abgründen von Verschwörungstheorien. Sein Buch »Nichts ist, wie es scheint« erschien kurz vor der Corona-Pandemie und war damit während der Pandemie, also als Verschwörungstheorien einen Höhepunkt in der Berichterstattung hatten, sehr gefragt. Darin setzt er sich mit verschiedenen Aspekten von Verschwörungstheorien auseinander, über die er uns gleich in aller Ausführlichkeit berichten wird. Wer während der Corona-Zeit schon fleißig Informationspodcasts gehört hat, der weiß vermutlich schon, wer jetzt vor mir sitzt. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Professor Michael Butter.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Butter, erinnern Sie sich noch, wann Sie das erste Mal in Ihrem Leben mit Verschwörungstheorien konfrontiert wurden?
Ja, ich glaube, das war 1999, als ich in England studiert habe, zum 30-jährigen Jubiläum der Mondlandung. Damals hatte das Unimagazin dort eine Titelgeschichte zur Mondlandung und da wurde minutiös nachgewiesen, dass die Mondlandung im Fernsehstudio inszeniert wurde und die Amerikaner also niemals auf dem Mond gewesen waren. Und das war unfassbar überzeugend und ich war hin und weg und habe das geglaubt und dachte, wieso hat mir das nie jemand gesagt, das ist doch so offensichtlich. Und dann habe ich umgeblättert und dann kamen die ganzen Gegenbeweise. Das ist der erste Moment, an den ich mich erinnere, wo ich mit Verschwörungstheorien wirklich bewusst in Berührung gekommen bin. Und an den erinnere ich mich auch immer noch sehr gerne, weil er einem vor Augen hält, wie leicht es doch ist, mal an Verschwörungstheorien zu glauben und deshalb vielleicht dann auch gar nicht immer zu kritisch zu sein mit den Leuten, die das dann auch über einen etwas längeren Zeitraum als die paar Sekunden tun, die ich das geglaubt habe.
Sie haben jetzt schon gesagt, das war das erste Mal, dass Sie quasi bewusst damit konfrontiert wurden. Heißt das, war dieser Moment auch später relevant für die Entscheidung, sich in Ihrer Forschung mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Nein, nicht wirklich. Das war reiner Zufall. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Also so über Romane, in denen Hitler als Figur auftaucht. Und wenn man da so in den 70er, 80ern ankommt, also wenn man in den 30ern anfängt, wo es die ersten Darstellungen geht, dann arbeitet man sich historisch vor. In den 70er, 80er Jahren gibt es da sehr viele Romane, wo es darum geht, dass Hitlers Tochter oder Hitlers Sohn oder Hitlers Klon im Weißen Haus platziert werden soll. Und es gibt dann immer ein Netzwerk von Nazis, die diese Verschwörung leiten und im Hintergrund unterstützen. Und das war das erste Mal, dass ich mit dem Thema in Berührung gekommen bin. Ich habe dann ein Seminar darüber unterrichtet, weil ich das ganz interessant fand. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, mich auf eine neue Stelle zu bewerben, brauchte über Nacht ein Exposé, hatte nur Verschwörungstheorien irgendwo in petto und habe mir dazu was aus den Fingern gesogen. Und daraus wurde dann diese Beschäftigung mit Verschwörungstheorien, erstmal mit der Geschichte der amerikanischen Verschwörungstheorien. Und als ich damit 2014 durch war, als das Buch erschien und ich dachte, ich arbeite jetzt zu was anderem, da hat dann halt die Realität zugeschlagen, in dem Sinne, dass es auf einmal ganz viele Ereignisse gab, die das öffentliche Interesse an Verschwörungstheorien befeuert haben, sodass ich irgendwie nicht davon losgekommen bin.
Danach haben Sie dann Ihr Buch geschrieben mit dem Titel »Nichts ist, wie es scheint«, in dem Sie sich ja ganz ausführlich mit dem Thema auseinandersetzen. Was verbirgt sich hinter dem Titel?
Also der Titel ist, glaube ich, doppelt gemeint. Einerseits ist »Nichts ist, wie es scheint« eine der zentralen Annahmen des verschwörungstheoretischen Denkens zusammen mit den Annahmen, dass nichts durch Zufall geschieht und alles miteinander verbunden ist. Das heißt, Verschwörungstheorien behaupten, man muss immer hinter die Kulissen blicken, die eigentlich entscheidenden Dinge passieren im Verborgenen, die Fassade an der Oberfläche ist nur Täuschung. Und zum anderen wollte das Buch eben auch mit gewissen Vorurteilen zum Thema Verschwörungstheorie aufräumen, zum Beispiel der Idee, dass Verschwörungstheorien jetzt viel populärer und einflussreicher sind, als sie das jemals zuvor in der Geschichte waren. Und insofern ist eben auch auf dieser Ebene sehr vieles nicht so, wie es scheint oder uns zumindest im ersten Augenblick vorkommt.
Sie haben jetzt schon ein paar Punkte genannt, die bei Verschwörungstheorien relevant sind. Nichts ist, wie es scheint, alles ist miteinander verbunden. Lassen Sie uns vielleicht erstmal ganz kurz drüber reden, was genau kann man unter einer Verschwörungstheorie verstehen? Was verstehen Sie auch im wissenschaftlichen Sinne unter diesem Begriff?
Also ganz kurz gesagt kann man sagen, dass eine Verschwörungstheorie auf der Annahme beruht, dass eine im Geheimen operierende Gruppe von Akteuren die Strippen zieht, die Dinge geplant hat und sich nach deren Vorstellungen die Ereignisse zum Schaden der Allgemeinheit entfalten. Die drei entscheidenden Charakteristika von Verschwörungstheorien haben wir schon genannt, man könnte sie aber nochmal nennen. Nichts geschieht durch Zufall, es ist also wirklich alles geplant worden und nicht nur ist es geplant worden, sondern diese Gruppe von Verschwörern ist auch in der Lage, diesen Plan in die Tat umzusetzen, oft über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Zweitens ist nichts so, wie es scheint, man muss immer hinter die Kulissen blicken, um zu erkennen, was wirklich vor sich geht. Und drittens ist alles miteinander verbunden. In Verschwörungstheorien kommen einfach ganz viele Dinge zusammen, die außerhalb von Verschwörungstheorien gar nichts miteinander zu tun haben und deshalb nicht zusammengeworfen werden. Also zum Beispiel während der Corona-Pandemie die Idee, dass die 5G-Technologie verantwortlich wäre, entweder für die Entstehung des Coronavirus oder für diese Krankheit Covid-19, die dann irrtümlicherweise einem Coronavirus in die Schuhe geschoben wurde. Also Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, werden da in der Logik der Verschwörungstheorie kausal ganz eng miteinander verknüpft.
Sie haben jetzt auch schon ja ganz am Anfang gesagt, der Charme bei Verschwörungstheorien liegt ja auch daran, dass es so leicht ist, daran zu glauben und oder dass es einem sehr schnell passieren kann, weil man das hört und weil man dann davon eingefangen wird von diesem Narrativ.
Ich weiß nicht, ob es generell so einfach ist. Ich meine, glaube, generell ist es so, dass Verschwörungstheorien immer gut funktionieren, wenn sie Ideen und Vermutungen bestätigen, die Leute ohnehin schon haben. Dann kann man leicht quasi über diese Schwelle treten. Bei der Mondlandung war es jetzt so, dass ich da keine feste Meinung dazu hatte, glaube ich. Und das ja auch was sehr Spielerisches hat, dem man sich da hingibt, weil das nicht so große Konsequenzen erstmal hat auf den ersten Blick. Aber Verschwörungstheorien sind natürlich attraktiv, weil sie die Welt bedeutsam machen. Da gibt es keine Zufälle mehr, da gibt es kein Chaos mehr, nichts passiert einfach so, sondern alles ist ursächlich miteinander verknüpft. Es herrscht eine große Ordnung hinter dem Chaos auf der Oberfläche und insofern stiften Verschwörungstheorien Sinn und Bedeutung und das macht sie eben in ganz vielen Kontexten und für ganz viele verschiedene Menschen immer wieder attraktiv.
Ja, also alles ist miteinander verknüpft, alles wird irgendwie gelenkt und gesteuert, die ganzen Geschicke der Welt werden von Menschen, die quasi hinter dem Vorhang agieren, gesteuert, heißt es dann eben ja immer. Ist das möglich? Kann man diese Weltgeschehnisse, also ohne dass die Leute es bemerken, steuern?
Also ich glaube nicht über einen langen Zeitraum hinweg und nicht so perfekt, wie Verschwörungstheorien das normalerweise annehmen. Also es ist völlig klar, es hat immer Verschwörungen gegeben, von der Ermordung von Julius Caesar bis zum VW-Skandal. Und es wird auch immer Verschwörungen noch geben in der Zukunft. Das soll nicht damit gesagt sein, wenn wir hier skeptisch über Verschwörungstheorien reden. Aber wenn wir uns diese Verschwörungen anschauen, dann sehen wir, dass die in Umfang und Reichweite meistens relativ beschränkt sind. Die haben ein relativ klares Ziel. Es ist eine relativ klare Gruppe von Leuten, die daran beteiligt ist. Und es geht nicht um solche Dinge wie eine globale Pandemie zu inszenieren oder riesige Bevölkerungsmengen aus dem arabischen oder afrikanischen Raum auf den europäischen Kontinent zu verfrachten oder gar die Weltherrschaft zu übernehmen. Und bei realen Verschwörungen geht in der Regel auch immer irgendwann irgendetwas schief. Es wird aufgedeckt, dass VW da manipuliert hat an den Autos. Die Ermordung von Julius Caesar führt halt nicht dazu, dass man die Staatsform der Republik bewahren kann, wie man das eigentlich vorhatte. Und für solche Fehlschläge ist in der Welt der Verschwörungstheorie in aller Regel kein Platz. Und deshalb kann man sagen, dass also Verschwörungstheorien, wenn man sie so definiert, wie wir das jetzt hier getan haben, in aller Regel gar nicht stimmen können, weil eben Geschichte und gesellschaftliche Prozesse nicht so planbar sind, wie Verschwörungstheorien das immer behaupten.
Nun schreiben Sie in Ihrem Buch, und Sie haben es ja auch kurz angesprochen, dass Sie so ein bisschen ja auch mit so Fehlannahmen, die es darüber gibt, aufräumen wollten, dass Verschwörungstheorien ja kein neues Phänomen sind. Vielleicht können Sie darauf einmal so ein bisschen eingehen. Seit wann gibt es Verschwörungstheorien? Was gibt es da vielleicht auch für historische Beispiele? Wie ist es damit?
Also die Forschung streitet so ein bisschen darüber, seit wann es Verschwörungstheorien in einer Form gibt, die unserer modernen Form einigermaßen ähnlich ist. Wir wissen, es gibt gewisse Vorläufer in der griechischen und der römischen Antike, aber es gibt dann von da an keine kontinuierliche Geschichte des Verschwörungsdenkens bis in die Gegenwart. Diese Kontinuität haben wir erst ab der frühen Neuzeit und insofern gehen sehr viele Forscher davon aus, dass moderne Verschwörungstheorien eigentlich in der frühen Neuzeit entstehen, so in der Zeit um 1500, 1520, oft wird auf das Zeitalter der Religionskriege, den Kontext der Religionskriege verwiesen und von da an haben wir so eine kontinuierliche Geschichte des Verschwörungsdenkens bis in die Gegenwart. Und von da an, und das ist ganz wichtig, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ist es in der westlichen Welt nach allem, was wir bis heute wissen, völlig normal an Verschwörungstheorien zu glauben. Verschwörungstheorien sind keine Gegenerzählung, das ist keine alternative Erklärung zu irgendwelchen wie auch immer gearteten offiziellen anderen Erklärungen, sondern Verschwörungstheorien sind in Nordamerika und großen Teilen Europas die offizielle Erklärung der Ereignisse und entsprechend einflussreich und wirkmächtig. Und in anderen Teilen der Welt sind sie das bis heute auch immer noch.
Wie groß ist ungefähr der Anteil an Menschen in Deutschland, die an Verschwörungstheorien glauben? Also das variiert natürlich von Verschwörungstheorie zu Verschwörungstheorie wahrscheinlich. Aber was sagt man so ungefähr, wie groß ist bei uns in Deutschland der Anteil an Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben?
Also ich glaube, das kommt auch darauf an, wie riesig und natürlich vielleicht auch wie absurd die Szenarien sind, könnte man sagen. Also ich meine, eine der größten Verschwörungstheorien ist ja die sogenannte Reptiloiden-Verschwörungstheorie, die davon ausgeht, dass wir im Geheimen kontrolliert werden von einer Elite von außerirdischen Reptilien, die seit Jahrtausenden auf der Erde sind und sich von unserer negativen Energie ernähren und im Grunde alle Ereignisse, alle schlimmen Entwicklungen orchestrieren, um eben diese negative Energie zu erzeugen. Wenn man nach diesen Verschwörungstheorien fragt, dann hat man also in den meisten westlichen Ländern so eine Zustimmungsrate von maximal 2%. Das ist also wirklich eine Minderheit der Bevölkerung, die an sowas glaubt. Aber natürlich 2% bei, was weiß ich, wie vielen Millionen Deutschen, theoretisch würde das bedeuten, es sind doch einige, die das glauben. Bei den anderen Verschwörungstheorien, ich sage jetzt mal sowas wie großer Austausch oder Pandemie, diese Dinge, da ist es schon so, dass wir dann in Deutschland, wo Verschwörungstheorien weiter sehr stigmatisiert sind und überhaupt nicht akzeptiert sind, schon so auf ein Viertel bis vielleicht ein Drittel der Bevölkerung kommen, die das in unterschiedlichen Ausprägungen glauben. Wenn wir dann in Länder gehen, in denen dieser historische Stigmatisierungsprozess in den 50er Jahren nicht stattgefunden hat, zum Beispiel nach Osteuropa oder in die arabische Welt gehen, da haben wir dann Verschwörungstheorien, die praktisch von fast allen geglaubt werden, wo wir also Zustimmungsraten hätten, wenn man die entsprechend messen würde, von über 80 oder 90%, genauso wie man es in der westlichen Welt gehabt hätte bei bestimmten Verschwörungstheorien oder bei einer verschwörungstheoretischen Weltsicht, wenn man 1850 oder 1750 danach gefragt hätte.
Jetzt ist es so, dass wir ja schon darüber geredet haben, Verschwörungstheorien sind kein neues Phänomen. Man streitet zwar darüber, seit wann es die gibt, aber sie waren irgendwie immer schon da in der Geschichte. Während Corona hatten ja aber alle so ein bisschen das Gefühl, also es gab ja zumindest diese mediale Präsenz, die da so stark war wie noch nie zuvor. Da hatte man so das Gefühl, dass es vermehrt dazu kam. Hat sich denn irgendwas geändert seitdem? Ist es nur die mediale Darstellung? Haben sich vielleicht vermehrt solche Sozialräume, ob jetzt digital oder analog, entwickelt, wo sich die Leute vernetzt haben? Oder hat es da eigentlich gar keine große Änderung gegeben und es war quasi nur diese Wahrnehmung?
Also ich glaube, hier muss man zwei Dinge unterscheiden. Also zum einen ist es natürlich so, dass die Digitalisierung und das Aufkommen des Internets vermutlich zu einem moderaten Anstieg im Glauben an Verschwörungstheorien geführt haben, weil die Leute sich eben besser vernetzen können, Bestätigung finden, weil sie vagen Verdächtigungen durch Online-Recherchen viel schneller eine konkrete Form geben können, als das vor 30 oder 40 Jahren vielleicht der Fall war. Es ist auch nicht so, dass, wie gesagt, dass es keine Verschwörungstheorien gab vor dem Internet und das auf einmal explodiert ist. Deshalb geht man eher von einem moderaten Anstieg aus. In der Corona-Pandemie selbst hat die Zahl der Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, zumindest in Deutschland nach allem, was wir wissen, nicht zugenommen. Das zeigen eine ganze Reihe von quantitativen Studien. Es kommt uns aber, das haben Sie angesprochen, anders vor und ich glaube, das hat zwei Gründe, von denen Sie einen schon genannt haben. Das ist nämlich die mediale Präsenz, die Verschwörungstheorien sehr schnell hatten in der Pandemie, auch schon vom Anfang der Pandemie an. Also ich glaube, im Mai 2020 ging das ja schon los, dass da ganz viel über Verschwörungstheorien gesprochen wurde, weil man, glaube ich, durch einige Ereignisse in den Jahren zuvor, die russische Annexion der Krim und der Einmarsch in der Ostukraine, der Brexit, die Wahl von Donald Trump, das Aufkommen von Pegida und AfD, die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, halt schon sehr sensibilisiert war für das Thema Verschwörungstheorien. Man hatte das in den Medien und im Journalismus schon auf dem Schirm und dann sah man, was da passierte. Die Querdenker formierten sich und auf einmal hat man eben ganz schnell darüber berichtet. Der zweite, noch wichtigere Faktor ist aber, dass auf einmal für ganz viele Menschen der Glaube an Verschwörungstheorien in ihrem persönlichen Umfeld konkret greifbar wurde, weil man feststellte, huch, mein Freund, meine Kollegin oder andere glauben daran. Jetzt ist es allerdings in den allermeisten Fällen vermutlich nicht so, dass die erst durch die Pandemie zu diesem Glauben gekommen sind. Die haben sich bis dahin nur nicht so explizit positioniert. Die allermeisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, das wissen wir aus einer ganzen Reihe von Studien und auch aus anekdotischer Erfahrung, die wissen ganz genau, dass die meisten Menschen um sie herum ihre Ideen und Vorstellungen ablehnen. Und die haben auch keine Lust, ständig anzuecken und ständig in Konflikte und Diskussionen zu geraten und vermeiden das Thema daher sehr oft, wenn sie nicht unter Gleichgesinnten sind. Und vor der Pandemie ging das auch ziemlich gut. Also niemand muss beim Fußballtraining über 9/11 sprechen, niemand muss irgendwie in der Chorprobe über den großen Austausch reden. Da kann man diese Themen in aller Regel vermeiden. In der Pandemie hat es uns aber alle persönlich betroffen. Da ging es die ganze Zeit darum, können wir uns treffen, zu wie vielen können wir uns treffen, wo können wir uns treffen, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Und auf einmal haben sich die Leute dann eben entsprechend positioniert zu diesen Dingen. Und dann hatte man auf einmal den Eindruck, hupp, da sind ja ganz viele Menschen um mich herum, die an Verschwörungstheorien glauben. Das stimmt, die haben das aber nur in aller Regel schon vorher getan. Es war einem nur nicht aufgefallen, weil erst die Pandemie das im Grunde für den Alltag relevant gemacht hat und daher zum Vorschein gebracht hat.
Okay, das heißt also, die Pandemie hat nur hervorgebracht, was sowieso schon da war, oder sie hat es offengelegt und die Medien haben das...
Sie hat es sichtbar gemacht im Grunde, ja.
Ja, und die Medien haben das dann quasi aufgegriffen, weil ja auch diese Faszination eben mit dem Thema sehr groß einfach ist bei den meisten Leuten.
Ganz genau, und ich glaube, ein Faktor, der noch dazu kam, warum die Leute auch eher bereit waren, darüber zu sprechen, ist natürlich, dass auf einmal mit der Pandemie ein Thema da war, das einen selbst persönlich betroffen und auch eingeschränkt hat. Also so eine Sache wie 9/11 und selbst so eine Sache wie die Idee des Bevölkerungsaustausches sind ja erstmal sehr abstrakt und haben nicht unbedingt einen ständigen Einfluss auf unser Alltagsleben. Die Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hatten aber natürlich einen extremen Einfluss auf unser Alltagsleben. Das heißt, man konnte da schon sehr schnell auf die Idee kommen, okay, jetzt ist so eine Schwelle überschritten und die Mächtigen, die Verschwörer, die tun jetzt Dinge, die wirklich mich in meinen Freiheiten einschränken und entsprechend sind manche Leute, die vorher eben über solche Dinge nicht geredet haben in vielen Kontexten, dann auch lauter geworden und haben dann darüber gesprochen. Aber, und da können wir relativ sicher sein, weil wir ja mittlerweile eine Reihe von quantitativen Studien haben, die die Zahl des Verschwörungsglaubens gemessen haben, vor der Pandemie, während der Pandemie, nach der Pandemie, nach allem, was wir wissen, hat eben der Glaube an Verschwörungstheorie nicht zugenommen in der Pandemie. Und insofern hat es die Dinge wirklich nur sichtbarer gemacht.
Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, wieso Verschwörungstheorien auf manche Menschen so eine Anziehungskraft haben. Und zwar ganz konkret, weil sie sinnstiftend sind. Es gibt ja aber noch viel mehr Gründe, wieso Menschen an eine Verschwörungstheorie oder an Verschwörungstheorien glauben. Deshalb nochmal ganz allgemein jetzt die Frage gestellt, welche Faktoren, welche Bedingungen gibt es, damit Menschen tendenziell an eine Verschwörungstheorie oder mehrere Verschwörungstheorien glauben?
Also in der Vergangenheit muss man ganz klar sagen, haben Menschen an Verschwörungstheorien geglaubt, weil es einfach normal war, daran zu glauben. Wenn einem alle Autoritäten um einen herum sagen, so funktioniert die Welt, dann stellt man das gar nicht in Frage, sondern sieht die Welt eben in aller Regel auch so. In der westlichen Welt, in der Gegenwart, wo Verschwörungstheorien stigmatisiert sind, ist es so, dass wir wissen, dass es Gruppen von Menschen gibt, die vom psychologischen Profil her besonders empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Das sind Menschen, die das Gefühl haben, einen Kontrollverlust erlitten zu haben und Menschen, die sehr schlecht mit Unsicherheit umgehen können. Fangen wir vielleicht mit der zweiten Gruppe an. Verschwörungstheorien lösen in aller Regel Ambivalenzen auf. In Verschwörungstheorien ist alles immer eindeutig, es ist klar, wer ist gut, wer ist böse, wer steckt dahinter, wo führt das hin. Und das macht Verschwörungstheorien attraktiv für Menschen, die mit Unsicherheit schlecht umgehen können. In der Corona-Pandemie hatten wir ja eine Zeit der fundamentalen Unsicherheit, gerade zu Beginn der Pandemie, wo unklar war, wie unser Leben in 3 Tagen aussieht, in 3 Wochen, in 3 Monaten. Und in so einer Situation können Verschwörungstheorien eben sehr attraktiv sein, weil sie nämlich diese Unsicherheit auflösen und sagen, jetzt hör mal zu, da passiert das, die stecken dahinter und da soll es hinführen. Und das ist dann, so schlimm so ein Szenario auch sein mag, oft leichter zu akzeptieren, als dass man nicht weiß, was vor sich geht. Die zweite Gruppe sind Menschen, die das Gefühl haben, einen Macht- und Kontrollverlust erlitten zu haben. Wichtig ist hier das Gefühl, das kann berechtigt sein, muss aber nicht berechtigt sein. Wichtig ist auch, dass sich dieser Macht- und Kontrollverlust beziehen kann auf das persönliche Erleben oder auf die Gruppe, der man sich zugehörig fühlt. Das heißt, da kann es auch einfach um sowas wie Abstiegsängste gehen. Man hat das Gefühl, meiner Gruppe, uns schwimmen hier die Fälle davon, auch wenn ich persönlich noch nicht betroffen bin. Und für diese Menschen bieten Verschwörungstheorien nicht nur eine Erklärung für das, was passiert, sondern sie geben diesen Menschen auf einer höheren Ebene auch wieder ein Stück Kontrolle zurück, weil die dann zumindest den Eindruck haben, sie haben verstanden, was vor sich geht und sind dem Ganzen nicht mehr so hilflos ausgeliefert. Und hier kommt dann was ins Spiel, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, und zwar, dass Verschwörungstheorien, das haben wir ja schon etabliert, zwar in aller Regel im wörtlichen Sinne falsch sind, aber durchaus ernst genommen werden sollten, weil sie verschobene Antworten sind, Symptome sozusagen, die reagieren auf reale Transformationsprozesse. Also alle Verschwörungstheorien zur neuen Weltordnung zum Beispiel sind natürlich Antworten auf Globalisierungsprozesse. Und es ist kein Zufall, dass die mittlerweile sprichwörtlichen weißen Männer ohne College-Abschluss im Rust Belt in den USA angesprochen wurden von der konspirationistisch-populistischen Rhetorik von Donald Trump, weil das letztendlich Globalisierungsverlierer sind. Leute, deren gut bezahlte, sichere Arbeitsplätze verschwunden sind im Zuge der Globalisierung und der Deindustrialisierung der Vereinigten Staaten und die dann natürlich nach einer Erklärung dafür suchen, warum ihnen als Gruppe die Fälle davon schwimmen und diese Erklärung dann eben halt auch gerade in einem Kontext, wo sich über Jahrzehnte beide politische Parteien nicht um sie gekümmert haben, in Verschwörungstheorien finden.
Okay, das heißt also in dem Fall, was Sie gerade zuletzt gesagt haben, die Verschwörungstheorie als Erklärung auf dieses Unheil, was einem widerfahren ist, ist da ganz relevant.
Genau, oder das Unheil, von dem man denkt, dass es einem widerfahren wird.
Mhm. Okay, das ist ja quasi, sag ich mal jetzt, eine geteilte Erfahrung, die die Leute quasi haben. Wenn man jetzt fragen müsste, welche Menschen glauben an Verschwörungstheorien, wäre das ja schon eine Antwort darauf. Gibt es darüber hinaus noch bestimmte Merkmale? Sind es vor allem Männer, Frauen, junge Leute, bestimmte Berufe, bestimmte Bildungsabschlüsse? Wie ist es da? Weiß man dazu was? Oder ist es eine so vielfältige Gruppe, dass man da wenig zu sagen kann?
Nein, also es ist so, dass man da schon gewisse Tendenzen feststellen kann, die statistisch relevant sind über eine Reihe von Studien hinweg und auch die qualitative Forschung das immer wieder bestätigt. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir reden hier nur über statistische Wahrscheinlichkeiten, wir reden hier über so ein paar Prozentpunkte Unterschiede in Umfragen. Letztendlich sind wir alle empfänglich für Verschwörungstheorien. Die gibt es einfach in allen Bevölkerungsgruppen, egal ob man sie nach Geschlecht oder nach Klasse oder nach Bildung oder nach sonst irgendwas ausdifferenziert. Aber wie gesagt, es gibt schon so ein paar Tendenzen, dass wir sagen können, es gibt bestimmte demografische Gruppen, die vielleicht etwas empfänglicher sind für Verschwörungstheorien als andere. Erstens, nach allem, was wir wissen, scheinen Männer empfänglicher zu sein für Verschwörungstheorien als Frauen, was vielleicht ganz stark mit dem zu tun hat, was wir gerade schon erwähnt haben, nämlich, dass Verschwörungstheorien halt Antworten sind auf gesellschaftliche Transformationsprozesse und die meisten gesellschaftlichen Transformationsprozesse in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten haben ja vor allem die privilegierte Stellung von Männern erschüttert, zum Beispiel deren Rolle als Beschützer und Versorger in Frage gestellt, die Idee in Frage gestellt, dass Männer also im Grunde an der Spitze der Pyramide stehen, über Frauen, aber auch dann weiße Männer, über nicht weißen Männern zum Beispiel, und auf solche Herabsetzungen in Anführungszeichen wird dann eben oft mit dem Glauben an Verschwörungstheorien oder der Artikulation von Verschwörungstheorien reagiert. Zweitens, der Glaube an Verschwörungstheorien korreliert negativ mit dem Bildungsgrad. Das bedeutet, je gebildeter jemand ist, desto unwahrscheinlicher ist es statistisch, dass diese Person an Verschwörungstheorien glaubt. Das heißt nicht, dass es nicht sehr gebildete und perfekt ausgebildete Menschen gibt, die an Verschwörungstheorien glauben. Es ist einfach nur viel wahrscheinlicher, dass jemand, der keinen Schulabschluss hat, an Verschwörungstheorien glaubt, als dass das jemand tut, der das Gymnasium abgeschlossen hat oder gar studiert hat. Das kann man auf zwei Arten erklären, die wahrscheinlich zusammenspielen. Zum einen ist es so, je länger man in der Schule ist oder gar auf der Universität ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Erklärungen von sozialen und historischen Prozessen in Berührung kommt, die diesem intuitiv einleuchtenden verschwörungstheoretischen Modell, die haben sich ja alle abgesprochen, etwas anderes, komplexeres entgegensetzen, wo eher auf strukturelle Effekte abgezielt wird. Zum anderen ist es so, dass der Bildungsgrad natürlich in der westlichen Welt doch immer ganz stark korreliert mit der gesellschaftlichen Position, die man später erreicht. Mit dem Einkommen, das man hat, mit dem Gefühl, man ist in der Gesellschaft angekommen und man ist akzeptiert. Und insofern ist es einfach so, dass Menschen, die sehr gut ausgebildet sind, viel weniger in der Regel dieses Gefühl haben, eines Macht- und Kontrollverlustes, viel weniger den Eindruck haben, niemand interessiert sich für mich, wir werden hier abgehängt, und deshalb weniger zu Verschwörungstheorien neigen als Menschen, die eben prekär leben, weil sie nicht so gut ausgebildet sind und nicht so entsprechend die Arbeitsplätze finden, nicht fürs Alter vorsorgen können. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, in der Gegenwart, dass die AfD es schafft, ihre Wählerbasis immer mehr auszuweiten, auch in Richtung hin von Leuten, die also höhere Bildungsabschlüsse haben, dann sagt uns das vielleicht eben auch was darüber, wie so gewisse Abstiegsängste, die sich dann in Verschwörungstheorien manifestieren, und unter den AfD-Anhängern sind ja sehr viele Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, eben auch in der derzeitigen Situation in Deutschland um sich greifen und eben Bevölkerungsschichten erfassen, die sie vorher noch nicht so erfasst haben. Eine Parallele dazu hätten wir, wenn wir uns die Geschichte der letzten 30 Jahre anschauen in den USA. Die erste quantitative Studie überhaupt, die jemals zu Verschwörungstheorien gemacht wurde, stammt aus dem Jahr 1994 von einem Wissenschaftler namens Ted Goertzel, der festgestellt hat, dass es vor allem ethnische Minderheiten sind, die in den USA an Verschwörungstheorien glauben, während es die weiße Bevölkerung in den 90er Jahren nicht so sehr tat. Und dann konnte man das natürlich historisch erklären aufgrund der Erfahrung von Diskriminierung. Man konnte es aber auch dadurch erklären, dass eben diese Menschen, Afroamerikaner, Latinos und andere, oft nicht den gesellschaftlichen Status erreicht haben, den andere erreicht haben, und eben sehr prekär lebten. Und wenn jetzt dann Verschwörungstheorien mittlerweile von der weißen Bevölkerung in den USA genauso geglaubt werden oder noch mehr geglaubt werden als von der nicht weißen Bevölkerung, dann zeigt uns was davon, wie eben quasi dieses Gefühl der Abstiegsangst, des prekären Lebens sich ausgeweitet hat.
Ja.
Ich glaube, Alter könnte man noch erwähnen, oder genau, als Faktor, ja. Genau, also Alter ist, da sind die quantitativen Studien nicht ganz so eindeutig, aber wenn man auch die qualitativen Untersuchungen mit dazu nimmt, dann muss man sagen, dass die Neigung zu Verschwörungstheorien vermutlich mit dem Alter eher zunimmt. Das ist eine ganz entscheidende Beobachtung, weil es ja ganz viele Programme gibt, die sich auch gegen Verschwörungstheorien engagieren, die eher auf junge Menschen ausgelegt sind. Also zum Beispiel das ganze Programm Demokratie leben ist ja, glaube ich, nur an Menschen unter 26 oder so ungefähr gerichtet. Und es wäre sicherlich ganz gut, man hätte da auch Programme, die sich an ältere Menschen richten. Es ist natürlich praktisch, sich um jüngere Menschen zu kümmern, weil man an die ganz gut rankommt über die Schule. Es ist auch sinnvoll, weil wir mittlerweile wissen, dass das Pre-Bunking, also das Aufklären über Verschwörungstheorien im Vorhinein, viel sinnvoller ist als das sogenannte Debunking, also zu versuchen, die Ideen aus den Köpfen der Leute wieder rauszukriegen. Aber es wäre trotzdem ganz gut, man würde auch eine ältere Klientel ansprechen. Meiner ganz persönlichen Erfahrung nach ist es wirklich so, dass junge Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, da oft noch nicht so gefestigt sind in diesen Überzeugungen, weil eben junge Menschen noch leichter formbar sind. Oft hat das auch was mit Provokation zu tun. Man möchte einfach eine Gegenposition einnehmen, nicht weil man diese Gegenposition wirklich glaubt, sondern weil man merkt, man kann damit also ältere Menschen triggern. Man kann im Englischunterricht der Englischlehrerin den Schweiß auf die Stirn treiben, wenn man sagt, an 9/11, das war doch alles ganz anders und ich habe da diese Videos im Internet gesehen. Aber man kriegt diese Dinge in der Regel oft ganz gut aus den Köpfen der Leute raus. Je älter man wird, desto starrsinger wird man, das stelle ich auch an mir fest, und man wird vor allem auch nostalgischer. Und Nostalgie ist etwas, was ganz wichtig ist für Verschwörungstheorien in ganz vielen Fällen, was Verschwörungstheorien auch mit Populismus verbindet. Denn Verschwörungstheorien sehnen sich ja so ganz oft nach einer guten alten Zeit, als alles noch besser war, bevor die Verschwörung begann, bevor deren Effekte spürbar waren. Und so eine Nostalgie, die spürt man halt eher mit 47 oder 67 als mit 17 oder 27. Und das trägt auch dazu bei, dass Verschwörungstheorien dann eher von älteren Menschen geglaubt werden.
Hat das auch was mit der Erklärung zu tun, auf die Sie eben eingegangen sind, mit den persönlichen Krisenerfahrungen? Also hat man mit dem Alter auch vielleicht einfach mehr Krisenerfahrungen, mehr Abstiegsängste, mehr Abstiegserfahrungen tatsächliche vielleicht ja auch? Oder ist das dann eher nicht so relevant?
Ja, ich glaube, dass auch das damit reinspielen könnte. Also das ist jetzt, glaube ich, da wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es irgendwelche Studien gibt, die das jetzt so gut miteinander verbinden, aber es klingt auf jeden Fall komplett logisch. Und auch hier könnte man im Grunde jetzt das dann noch ein paar Schrauben weiterdrehen und könnte sagen, naja, und wenn wir jetzt eben sehen, dass zum Beispiel auch viele Jugendliche in Deutschland oder jüngere Menschen tendenziell eher wieder rechten Parteien zuneigen, wo Verschwörungstheorien oft systematisch bedient werden, auf jeden Fall deutlicher verbreitet sind als bei den anderen Parteien, dann mag das auch damit zu tun haben, dass eben auch junge Menschen sich sehr große Sorgen machen um ihre Zukunft und das Gefühl haben, oh Gott, ich kriege hier keinen Fuß auf die Erde.
Vielleicht bei dem Thema auch noch ganz kurz. Wir haben ja, oder Sie haben ja schon kurz angerissen, mit dem Aufkommen der sozialen Medien gab es so ein bisschen diesen Anstieg, der sich leicht nachzeichnen lässt an Verschwörungstheorien. In welcher Verbindung stehen digitale Medien, soziale Medien zu Verschwörungstheorien? Inwiefern gibt es da diesen Zusammenhang? Inwiefern spielt das den Verschwörungstheorien vielleicht auch sogar in die Karten?
Ja, also es ist ja so, dass es gerade in Deutschland auch eine sehr große Aufregung gibt eben um die Rolle von sozialen Medien und die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Und oft ist da so ein bisschen so ein naives Modell im Hintergrund, wo man die Vorstellung hat, Unschuldige, gerade junge Menschen surfen also harmlos durchs Netz, begegnen dann verschwörungstheoretischen Inhalten und werden sozusagen infiziert und quasi in das Kaninchenloch gesogen und versinken dann im Glauben an Verschwörungstheorien. Theorien. Nach allem, was wir wissen, funktionieren die Dinge in der Regel nicht so. Es ist so, dass die allermeisten Menschen, die im Netz auf Verschwörungstheorien stoßen, diese gezielt suchen. Das ist auch bei Desinformation so, und das ist ein verwandtes Thema ist. Da gibt es auch sehr viel Panik, aber nach allem, was wir mittlerweile auch aus sehr seriösen Studien wissen, sehen Desinformation im Internet deutlich weniger Menschen, als man lange Zeit dachte. Und oft erlangt Desinformation nur so eine richtige Verbreitung, wenn die in Anführungszeichen etablierten Medien das aufgreifen, um darüber aufzuklären. Also es ist so, dass das Allerwichtigste für Menschen immer noch ist im Grunde die Kontakte, die sie haben zu anderen Menschen, sei es also im Persönlichen oder sei es eben auch über Facebook-Gruppen oder sowas, wo ihnen dann ganz gezielt Webseiten und Links empfohlen werden, auf die sie dann klicken, weil Dinge, die sie ohnehin schon glauben, vielleicht oft in so einer vagen Form, ohne das richtig ausformulieren zu können, da dann bestätigt werden und in eine bestimmte Form gegossen werden. Und insofern gibt es natürlich einen Zusammenhang also zwischen der Digitalisierung und dem Glauben an Verschwörungstheorien. Er ist aber deutlich komplexer, als das in der Öffentlichkeit manchmal dargestellt wird. Gerade jetzt in der Gegenwart, wo auch die Algorithmen der großen sozialen Medien oder von einer Seite wie YouTube ganz anders funktionieren, als sie das noch vor 6-7 Jahren getan haben, wo man wirklich verschwörungstheoretischen Inhalten sehr viel leichter begegnet ist. Wir arbeiten gerade in Tübingen in einem großen Verbundprojekt mit Partnern aus ganz Europa, um uns den Einfluss von Digitalisierung auf Verschwörungstheorien in verschiedenen Regionen anzuschauen. Und arbeiten da auch mit sehr großen Datenmengen, die wir runterziehen, eben von Twitter oder von Facebook oder von Instagram. Und da muss man wirklich sagen, dass die Reichweite der meisten dieser Kanäle da doch relativ beschränkt ist. Das heißt natürlich nicht, dass es da irgendwo geschlossene Facebook-Gruppen gibt, also wo die schlimmsten Dinge passieren, aber wenn wir die nicht finden quasi mit unseren Suchalgorithmen und unseren und den Mechanismen, die wir haben, dann findet man die auch nicht einfach zufällig, wenn man irgendwo rumsurft, sondern man muss da eingeladen werden, man muss Leute kennen. Und in Deutschland ist ganz, ganz klar, dass die Plattform, wo Verschwörungstheorien richtig dominieren seit der Pandemie, als es ja eine massive Löschung gab bei Facebook und bei YouTube und anderen Plattformen, mittlerweile Telegram ist. Also auf Telegram findet man sehr viele verschwörungstheoretische Inhalte, aber auch da muss man in der aller Regel gezielt danach schauen, wohingegen Plattformen wie Facebook oder Instagram, aber auch Twitter, was im deutschsprachigen Raum immer anders funktioniert hat als im englischsprachigen Raum, eigentlich zu vernachlässigen sind.
Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was macht den Verschwörungstheoretiker aus, was sind Verschwörungstheorien, welches Bild haben Verschwörungstheoretiker selber von sich? Es ist ja oftmals diese Vorstellung, das wird ja auch immer ganz klar kommuniziert, man selbst ist der Einzige, der hinter den Vorhang schaut, man ist der Einzige, der denken kann. Was dann ganz oft fällt, sind solche Begriffe wie recherchier doch mal selber, informier dich mal selber, denk mal selber nach. Also welches Bild haben Verschwörungstheoretiker von sich?
Also Verschwörungstheoretiker nehmen für sich in Anspruch, dass sie besonders kritisch und reflektiert sind. Das nehmen wir aber ja auch für uns in Anspruch, insofern spiegeln sich da die Dinge immer wieder. Verschwörungstheoretiker misstrauen eben halt den Quellen, denen Leute, die nicht an Verschwörungstheorien glauben, vertrauen. dafür vertrauen Verschwörungstheoretiker ganz oft dann einfach Quellen, denen die Leute auf der anderen Seite dann misstrauen. Insofern sind die da in aller Regel dann auch nicht weniger kritisch oder nicht kritischer, sondern oft sogar auch naiver als andere. Sie haben aber quasi die Idee, das Selbstbild, dass sie im Grunde einen heroischen Kampf gegen fast übermächtige Gegner kämpfen und einer verborgenen Wahrheit ans Licht verhelfen. Das heißt, die allermeisten Verschwörungstheoretikerinnen sind wirklich Überzeugungstäter im wörtlichen Sinne. Die verbreiten diese Theorien, weil sie denken, der Menschheit damit einen Dienst zu erweisen. Das sind keine Zyniker in aller Regel, die wissen, dass das nicht stimmt und das Ganze als Fake News in die Welt setzen, um bestimmte Ziele zu erreichen, sondern die durchaus hehre Motive haben, was dazu führt, wenn man sich dann mal mit ihnen unterhält und ins Gespräch kommt, dass man dann feststellt, dass es da oft ganz viele Gemeinsamkeiten gibt. Dass beiden Seiten Meinungsfreiheit wichtig ist, Demokratie wichtig ist, Abwesenheit von Zensur wichtig ist, kritische Medien wichtig sind. Man kommt dann nur zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen, wie es denn quasi um die Medien und die Politik in der Gegenwart im konkreten Fall bestellt ist, während man selbst, wenn man nicht an Verschwörungstheorien glaubt, vielleicht sagt, naja, das ist doch eigentlich gar nicht so wild, wir sind doch eigentlich in einer ganz guten Situation. Hier sehen das eben halt Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, radikal anders. Aber was die Werte angeht, die dahinterstehen, ist das dann oft relativ ähnlich.
Wie kommt es dazu, dass Verschwörungstheorien selber entstehen? Vielleicht auch da noch ein letztes Mal der Bezug zur Pandemie. Was sich ja schon ganz klar gezeigt hat, waren diese vielen Theorien, die auf einmal aus dem Boden sprossen, über die Pandemie, über politische Maßnahmen, alles, was damit zusammenhängt. Da kam es ja scheinbar dazu, dass ganz viele neue Theorien, Verschwörungstheorien entstanden sind. Also wann genau kommt es dazu, dass neue Theorien entstehen?
Ja, im Grunde kann jedes Ereignis von einer bestimmten Bedeutung heutzutage die Entstehung von Verschwörungstheorien auslösen, weil man eben ein verschwörungstheoretisches Weltbild hat, wo alles geplant wurde. Deshalb können die Dinge nicht einfach so durch Unfall oder durch Zufall geschehen, sondern es muss irgendjemand dahinter stecken, der das geplant hat. Und wenn dann irgendwas von einer gewissen Bedeutung auch nur geschieht, entstehen ganz schnell Verschwörungstheorien dazu. Und natürlich waren das im Fall der Pandemie zum Beispiel einerseits neue Theorien. Das ist ein Virus, das von Menschen bewusst geschaffen und in den Umlauf geschaffen wurde, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Das soll dazu dienen, das Bargeld abzuschaffen oder sonst irgendwas. All die Dinge, die da im Umlauf waren. Das sind einerseits neue Theorien, andererseits sind diese Theorien natürlich dann auch wunderbar leicht anzudocken an bereits bestehende, existierende Verschwörungstheorien. Was aus unserer Perspektive oft als eigenständige Verschwörungstheorien erscheint, ist aus der Perspektive der Verschwörungstheoretikerinnen oft einfach nur ein neues Kapitel, eine neue Seite in einem viel länger andauernden Komplott, wo man jetzt einfach umblättert und die Dinge, die bisher relevant waren, sind immer noch relevant, laufen jetzt aber erstmal nur im Hintergrund mit. Das haben wir dann zum Beispiel auch gesehen gegen Ende der Pandemie, als der russische Überfall auf die Ukraine begann und als viele Menschen, die vorher quasi gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie protestiert hatten, dann eben begannen quasi eben auch an Theorien zu glauben, dass die NATO hinter dem Krieg stecken würde, dass es da Biowaffenlabore in der Ukraine gäbe oder all sowas. Das heißt, da passiert dann einfach was Neues und das wird dann sofort eingegliedert in das konspirationistische Weltbild und von außen sieht es aus wie eine neue Verschwörungstheorie, ist es aber aus der Sicht derjenigen, die das glauben und verbreiten, oft gar nicht, sondern einfach nur ein neues Kapitel.
Okay, dann würde ich jetzt weitergehen. Das Entscheidende oder das Wichtige bei diesem Podcast ist ja, dass wir gerne uns nicht nur demokratiegefährdende Phänomene anschauen oder potenziell demokratiegefährdende, sondern dass wir eben auch die Frage stellen wollen, in welchem Bezug stehen sie zur Demokratie, warum könnten sie gefährlich sein? Darum die Frage. Sie haben auch selber im Leitfaden Verschwörungstheorie von Compact nochmal geschrieben, Verschwörungstheorien stellen ein Problem dar, gleichzeitig sind aber auch viele harmlos. Wann ist diese Grenze überschritten? Wann sind Verschwörungstheorien gefährlich für die Gesellschaft, für die Demokratie und wann sind sie es nicht?
Ja, ich glaube, das sind jetzt sehr, sehr große Fragen, die man nur ganz schwer allgemein beantworten kann. Also insbesondere, weil natürlich die Frage mit der Demokratie nochmal eine ganz besondere ist. Also fangen wir vielleicht erstmal damit an zu fragen, wann sind denn Verschwörungstheorien gefährlich? Also ich glaube, Verschwörungstheorien sind ganz allgemein gesprochen dann gefährlich oder haben das Potenzial, gefährlich zu werden, wenn sie ein sehr konkretes Feindbild haben. Es gibt Verschwörungstheorien, die haben eigentlich gar kein Feindbild, wie zum Beispiel diese Flache-Erde-Verschwörungstheorie oder diese Mondlandungsverschwörungstheorie, mit der ich da angefangen habe vorhin. Da ist nicht viel, was irgendwie passieren kann. Ich kenne niemanden, der wegen dieser Verschwörungstheorien losgezogen ist, um irgendwem anders Gewalt anzutun. Aber wenn bestimmte Gruppen als Verschwörer identifiziert werden, insbesondere vielleicht vulnerable Gruppen wie Sinti und Roma oder Jüdinnen und Juden oder Migrantinnen und Migranten, dann wird es natürlich oder kann es potenziell gefährlich werden, weil dann natürlich Menschen sich immer motiviert fühlen können oder gar berechtigt fühlen können, zur Waffe zu greifen, um gegen diese vermeintlichen Verschwörer vorzugehen. Und dann haben wir natürlich erstmal ein Sicherheitsproblem. Und natürlich kann so etwas, wenn es eine kritische Masse erreicht und wenn ein bestimmtes Feindbild, zum Beispiel eine andere Partei oder der Kongress oder sonst was oder der Vizepräsident in den Blick genommen wird, kann das dann eben auch zu einer Gefahr für die Demokratie werden, wie wir das in den USA erleben in den letzten Jahren mit vom Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2001 an bis in die Gegenwart, wo die Idee, dass die Wahlen 2020 gefälscht und gestohlen wurden, ja mittlerweile sowas wie eine Säule der republikanischen Überzeugungen sind. Und in dem Fall können Verschwörungstheorien dann wirklich auch zu einem Problem für die Demokratie werden. Ich möchte nur wirklich darauf bestehen, dass wir differenzieren, weil Verschwörungstheorien durchaus auch mit demokratischen Überzeugungen konform sein können. Also wir wissen aus der Geschichte im 18. und 19. Jahrhundert, dass Verschwörungstheorien sogar ein Motor der Demokratisierung sein können. Da können wir an die amerikanische Revolution denken, wir können an den amerikanischen Bürgerkrieg denken, wir können aber natürlich auch an Verschwörungstheorien denken, wie sie in der Gegenwart in autokratischen Systemen zirkulieren, wo autoritäre Herrschaftsstrukturen hinterfragt und herausgefordert werden durch Verschwörungstheorien. Insofern ist es so, dass Verschwörungstheorien eigentlich auf lange Sicht betrachtet erstmal relativ wertneutral sind, politisch neutral sind, aber natürlich in der Gegenwart, auch in der Art und Weise, wie sie in den liberalen Demokratien der westlichen Welt in den letzten Jahren funktionieren, natürlich dann oft eher mit Kräften in Verbindung auftauchen, die mitunter ein sehr problematisches Verhältnis zur Demokratie haben.
Sie haben ja eben ganz kurz gesagt, es gibt quasi auch Theorien, die Mondlandung beispielsweise, die haben kein Feindbild und dass das natürlich eine sehr wichtige Differenzierung ist. Gibt es da Studien zu, sowas wie, sage ich mal, Einstiegsdrogeneffekte, sage ich mal, um es so zu formulieren, also dass man quasi bei relativ harmlosen Theorien dann irgendwie damit mal konfrontiert wird und dann aber das sehr schnell sich auch verselbstständigt und dass man immer mehr da quasi hineingezogen wird in dieses Weltbild?
Also da gibt es sehr, sehr wenige Studien dazu, muss man ganz ehrlich sagen, weil ein Großteil der Studien zu Verschwörungstheorien quantitativer Natur ist. Das heißt, da wird einfach mit Fragebögen geantwortet und gearbeitet und entweder fragen da Dozierende, ihre Studierenden diese Fragebögen auszufüllen, oder es werden halt im Internet Leute rekrutiert oder Leute eben angerufen und das sind dann oft eher so Ja-Nein-Fragen oder Stimme-zu, Stimme-nicht-zu Sachen, wo gerade solche komplexen persönlichen, biografischen Entwicklungen in aller Regel untergehen. Das heißt, was wir brauchen, was wirklich ein großes Desiderat der Forschung ist, das sind mehr ethnografische Studien, qualitative Interviews, die durchgeführt werden, wo wir wirklich verstehen, wie so ein Lebensweg verlaufen kann, an was für einem Punkt in einer Biografie Verschwörungstheorien da ins Spiel kommen können, warum dann eben auch Verschwörungstheorien vielleicht extremer werden im Verlauf der Zeit, warum Leute sich aber auch zum Beispiel deradikalisieren wieder im Lauf der Zeit. Da gibt es gewisse Daten, die vorliegen aus so Beratungsprojekten. Ich sitze zum Beispiel im Beirat von einem, aber natürlich hat man da dann auch immer nur so ein gewisses verzerrtes Weltbild, weil natürlich zu diesen Beratungsstellen dann auch nicht die Leute kommen in aller Regel, die diese Dinge selbst glauben, sondern deren Angehörige. Und das heißt, die tun das natürlich nur, wenn es da irgendwo knirscht zu Hause, wenn da wirklich Beratungsbedarf da ist, weil das tägliche Miteinander nicht mehr funktioniert. Bei Leuten, in deren Umfeld davon gar nichts weiß oder deren Umfeld diese Überzeugungen teilt, kommt man dann natürlich nicht zu so einer Beratungsstelle. Und insofern wissen wir über diese Biografien sehr wenig. Das bedeutet, wir brauchen einfach wirklich mehr ethnografische Forschung, die sich mit solchen Leuten intensiv auseinandersetzt, damit wir einfach besser verstehen, wie Verschwörungsglaube entsteht und wie er sich entwickelt.
Ja, jetzt ist der Punkt, den Sie eben gemacht haben, ja quasi dieses Gefahrenpotenzial ja auch, was dadurch von der Person selber ausgehen kann, ja insofern eine Gefahr für die Demokratie, weil diese Leute dann in dem Moment natürlich den Grundsätzen der Demokratie entgegenlaufen. Vor allem dann, wenn es quasi gewaltbereit wird. Wie ist es mit demokratischen Prozessen und Institutionen? Also ich sag mal, in Bezug auf den Diskurs selber, auf Wahlen, vielleicht auch auf solche Institutionen wie das Gericht, haben Verschwörungstheorien oder der umfassende Glaube daran einen schwächenden Effekt für solche ja demokratisch wichtigen Institutionen und Prozesse?
Naja, das kommt drauf an, also wie eben diese Wahlen und Prozesse dann auch wahrgenommen werden. Also als Donald Trump regierte, waren ganz viele Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, also sehr überzeugt von der amerikanischen Demokratie und diesen Prozessen und dass diese Dinge richtig laufen. Als Trump dann die Wahl verloren hat 2020, dann ist das eben wieder ins Gegenteil umgeschlagen, beziehungsweise von der anderen Seite, von der eher demokratisch ausgerichteten Seite, wo es natürlich auch Verschwörungstheorien gibt, war es dann eben ganz genau umgekehrt. Da hat vielleicht die Wahl 2016 den Glauben erschüttert und die Wahl 2020 hat ihn dann eher wieder bestätigt. Insofern muss man, glaube ich, da sehr genau hinschauen. Es ist sehr schwer, da zu verallgemeinern, welche Rolle Verschwörungstheorien für demokratische Prozesse und Institutionen wann spielen. Das ist immer sehr stark kontextabhängig.
Vielleicht sonst nochmal in Bezug auf den Diskurs. Ich erinnere mich, Yuval Harari hat neulich irgendwo, ich glaube, in einem Interview auch nochmal sehr interessant das formuliert und gesagt, Demokratie ist nichts anderes als letztendlich als ein Gespräch. Und was daran er damit ja ausdrücken will, ist ja quasi, wie relevant und wie zentral eigentlich der Diskurs und die Diskussion für eine Demokratie sind. Und in welchem Zusammenhang stehen Verschwörungstheorien zur Diskurskultur?
Naja, also ich weiß nicht, ob ich mich dieser Definition von Demokratie anschließen würde. Ich hätte da eher so eine Definition, die eher so formalistisch wäre. Ich sage, Demokratie ist es, wenn es einen Übergang von einer Regierung zur anderen Regierung gibt, quasi ohne dass wir eine Revolution brauchen oder Gewalt ins Spiel kommt, sondern quasi das Ergebnis von Wahlen akzeptiert wird. Dass Leute miteinander reden, glaube ich, ist gut für die Demokratie, aber auch Menschen, die nicht an Verschwörungstheorien glauben, haben oft Probleme miteinander, sich auszutauschen über gewisse Themen. Und insofern sehen wir vielleicht an Verschwörungstheorien einfach nur sehr prägnant, was generell vielleicht momentan so ein Problem ist für westliche Demokratien. Also, um es vielleicht mal so auszudrücken, ich glaube, Verschwörungstheorien sind nicht das primäre Problem. Ich glaube, Verschwörungstheorien sind oft ein Symptom von darunterliegenden Ursachen und wir konzentrieren uns sehr oft und sehr gerne und gerade in Deutschland passiert das extrem, würde ich sagen, auf Verschwörungstheorien, weil die so klar eingrenzbar sind, weil man da vermeintlich so gut die Grenze ziehen kann zwischen dem rationalen Diskurs und einem dann eher irrationalen Diskurs, zwischen dem, was okay ist in einer Demokratie und dem, was nicht ist okay in einer Demokratie. Und deshalb gibt es, glaube ich, auch in Deutschland so viele Projekte, die sich gegen Verschwörungstheorien engagieren, weil dahinter letztendlich der Glaube steht, wir verteidigen die Demokratie. Ich glaube, man muss dann sehr aufpassen, dass man da nicht nur an den Symptomen rumdoktert und die darunter liegenden Faktoren einfach ignoriert. Und wenn wir jetzt nochmal auf Ihre Frage konkreter zu sprechen kommen, dann ist es natürlich unfassbar schwierig, mit Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, ins Gespräch zu kommen. Es ist wahnsinnig schwierig, über ein Thema wie Klimawandel und was man dagegen machen kann, wo man ja durchaus legitim unterschiedlicher Meinung sein kann, zu sprechen mit Leuten, die sagen, nee, den Klimawandel gibt's doch gar nicht, das ist alles nur ein Komplott der Eliten, dass uns eingeredet wird, es gäbe den Klimawandel. Das ist ein großes Problem. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass der Diskurs über Verschwörungstheorien natürlich auch sehr stigmatisierend ist, gerade in Deutschland. Das heißt, da wird dann viel von Schwurblern gesprochen, da werden die Leute dann, also es gibt gerade in Deutschland oft so automatische Mechanismen, wo im Grunde der Begriff Verschwörungserzählung oder Verschwörungsmythos oder dann auch sofort sowas wie Antisemitismus oder Rechtsextremismus evoziert, also Konzepte, die oft vielleicht noch stigmatisierender sind, was es natürlich dann auch nicht sehr leicht macht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und insofern muss man da, glaube ich, schauen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt, beziehungsweise dass man sich auf die Dinge konzentriert, die wirklich entscheidend sind. Und da ist, glaube ich, wirklich die Einsicht ganz, ganz wichtig, dass Verschwörungstheorien ganz oft ein Symptom sind für Dinge. und dass man natürlich an den Symptomen rumdoktern kann und es oft auch sehr wichtig ist, an den Symptomen, gegen die Symptome was zu machen, insbesondere wenn es um Gewaltbereitschaft geht und solche Sachen, dass man aber das Problem eigentlich nur löst, wenn man die darunter liegenden Ursachen mit in den Angriff nimmt. In einem etwas anderen Kontext, fand ich, hat das Sascha Lobo neulich wunderbar ausgedrückt in so einem Podcast für Zeit Online, wo es darum ging, warum die AfD auf TikTok so erfolgreich ist. Und hat gesagt, naja, da sollten wir vielleicht erstmal gar nicht so sehr nach den Mechanismen und den Algorithmen von TikTok fragen, sondern wir sollten uns die Frage stellen, warum junge Leute so frustriert sind mit den anderen Parteien, warum sie das Gefühl haben, dass in Deutschland keine Politik für sie gemacht wird, dass sie eben so empfänglich sind für AfD-Positionen. Also im Grunde das Argument, das ich vorhin auch gemacht habe, es ist nicht so, dass die Leute dem begegnen im Internet und dann davon überzeugt werden, sondern die Leute haben schon so eine Tendenz in diese Richtung und dann sprechen diese Inhalte, die sie oft ganz bewusst aufrufen, sie an. Und insofern, genauso wenig wie es was bringt, an dem Algorithmen von TikTok deshalb vielleicht rumzudoktern, ist es auch bei Verschwörungstheorien so, dass es oft sinnvoller ist, sich zu fragen, warum glauben denn Menschen an Verschwörungstheorien? Woher kommen so Abstiegsängste? Woher kommen Verlustängste? Woher kommt eine gewisse Unsicherheit, die um sich greift in der Gesellschaft? Ein Pessimismus, was die Zukunft angeht? Woher kommt das Gefühl, dass man nicht wirklich repräsentiert wird, dass also die Politik die eigenen Belange nicht aufgreift und keine richtigen Problemlösungen anbietet und dass das im Grunde die Dinge sind, die natürlich dann auch den Boden für Verschwörungstheorien bereiten und wenn man Verschwörungstheorien wirklich nachhaltig angehen möchte, man hier ansetzen sollte. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht auch mit Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, auseinandersetzen muss, weil von denen natürlich dann ein gewisses Gefahrenpotenzial ausgehen kann.
Ja. Also was ich daran ganz interessant fand, ist auch nochmal, dass sich ja auch wieder in der Konsequenz quasi der Bezug zu den Krisen zeigt. Was ich damit sagen will, ist, sowohl in Krisenzeiten und Krisenerfahrungen kommt es dazu, dass Menschen den Glauben an Verschwörungstheorien entwickeln. Gleichzeitig wird es aber auch gerade dann ein Problem, wenn wir es wieder mit neuen Krisen zu tun haben. Sie haben die Klimakrise angesprochen. Wenn wir also den gesellschaftlichen Diskurs brauchen, um uns mit einem Problem auseinandersetzen und dann wiederum der Glaube an Verschwörungstheorien zum Problem wird, weil er dann eben den Diskurs erschwert. Also daran zeigt sich ja wirklich diese Relevanz von Krisen für Verschwörungstheorien auf beiden Seiten.
Genau, aber ich glaube, dass jetzt auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, dass wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie viele Menschen an Verschwörungstheorien so glauben. Und die Verschwörungstheorien, die ja gesellschaftlich wirkmächtig sind, das sind ja nicht so Verschwörungstheorien, die so von 2-3% der Bevölkerung geglaubt werden, also zu den Reptiloiden, sondern das sind Verschwörungstheorien, also die quasi im absoluten Widerspruch stehen zur akzeptierten Überzeugung der Gesellschaft, sondern die Verschwörungstheorien, die letztendlich politische Valenz haben, die greifen, glaube ich, in aller Regel Themen auf, die auch nicht populistisch und nicht verschwörungstheoretisch schon kontrovers diskutiert werden. Denken wir an das Thema Migration. Es gibt einen sehr kritischen Diskurs über Migration, bei den großen Volksparteien, wenn man sie noch Volksparteien nennen kann, oder bei den Parteien, die wir nicht sofort mit Populismus und Verschwörungstheorien assoziieren würden. Und im Grunde muss man sich da, glaube ich, das Diskursgefüge vorstellen. Klimawandel wäre ganz ähnlich als etwas, wo wir irgendwo dann zwei Schwellen haben. Wir haben, glaube ich, zum einen so eine populistische Schwelle, die dann überschritten werden kann irgendwann, wo dann das spezifische Thema, um das es gerade geht, sei es Migration, sei es Klimawandel, in Verbindung gebracht wird mit was weiß ich wie vielen anderen Themen dann auch noch und dann auch immer noch so moralisch aufgeladen wird. Und dann haben wir im Grunde noch einen Schritt weiter so eine konspirationistische Schwelle, wo das Ganze dann auf einmal dann auch eben quasi als Teil eines großen Komplottes, einer allumfassenden Verschwörung gedacht wird. Die Gänge dazwischen zwischen diesen sind aber natürlich fließend und ich glaube, wenn man sich das so vorstellt, quasi den Diskurs, dann versteht man auch, wie zum Beispiel dann eben auch so konspirationistische oder populistische Ideen dann eben den Mainstream dann auch beeinflussen können und sich dann zum Beispiel diese Schwellen dann auch immer wieder verschieben. Ganz persönlich muss ich sagen, ich mache mir dann mehr Sorgen darüber, wenn bestimmte Teile der CDU AfD-Rhetorik zu Migration aufgreifen und da rassistische Ressentiments implizit oder manchmal auch ganz explizit bedienen, als wenn wirklich in irgendwelchen obskuren Ecken des Internets das Ganze so als der große Austausch, der geplant worden ist von den Eliten und jetzt Schritt für Schritt umgesetzt wird, gedacht wird. Ich glaube, dass das eine viel problematischer ist für die Demokratie als das andere. Und die Diskussion über die extremen Verschwörungstheorien dann manchmal davon ablenkt, was eigentlich die Probleme gerade sind, über die wir sprechen sollten.
Gut, dann würde ich jetzt zum letzten Teil kommen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wann Verschwörungstheorien eine Gefahr sein können, potenziell für die Demokratie, für die Gesellschaft. Und wir haben auch schon ja vor allem Punkte, oder Sie haben auch schon Punkte aufgegriffen, die man da auf jeden Fall bedenken muss. Stichwort, es ist oftmals ein Symptom und die zugrunde liegenden Probleme sind auch relevant. Prävention und früh quasi anzusetzen ist sehr wichtig. Darüber hinaus, oder vielleicht ist das auch nochmal ausgeführt, welche Punkte, welche Maßnahmen sind wichtig, um uns gegen Verschwörungstheorien zu wehren als Gesellschaft, um dem etwas entgegenzusetzen?
Das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, da kann man über unterschiedliche Dimensionen und Aspekte sprechen. Vielleicht fangen wir mal mit Bildung an, weil es ja auf die, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt all diese Maßnahmen, die bei Schulen ansetzen zum Beispiel. Es ist aber halt so, dass es bisher noch überhaupt keine systematische Forschung gibt, zumindest wäre mir keine bekannt, die sich mal mit der Frage beschäftigt hat, ab welchem Alter sind denn Kinder überhaupt in der Lage zu verstehen, was Verschwörungen und daher auch Verschwörungstheorien sind? Das heißt, ab welchem Alter ist es überhaupt sinnvoll, so eine Aufklärungsarbeit durchzuführen? Und wie muss die dann eben auch entsprechend kindgerecht aussehen, vielleicht in der Klassenstufe, und wie sollte darauf dann aufgebaut werden in einer anderen Klassenstufe? Mein Eindruck ist, dass es ganz viele engagierte Lehrkräfte gibt an den unterschiedlichsten Schulen, die da versuchen, was zu machen, und dass es ganz viele Projekte gibt, die ansetzen eben bei dieser Bildungsarbeit, dass es aber sehr schön wäre, das Ganze etwas so auf eine fundiertere wissenschaftliche Basis zu stellen und systematischer anzugehen. Für die Politik ist es natürlich sehr leicht, jetzt klinge ich richtig populistisch, in die Bildungspläne und Lehrpläne zu schreiben, Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien, Medienkompetenz und sowas. Das kostet nichts und dann hat man die Verantwortung weitergegeben. Gleichzeitig ist es so, dass die allermeisten Veranstaltungen, zu denen ich zum Beispiel angefragt werde, oder ganz viele Projekte, die durchgeführt werden an Schulen, sich auf das Gymnasium konzentrieren. Oft ist das so die gymnasiale Mittelstufe, die gymnasiale Oberstufe, wo das durchgeführt wird. Aber da muss man sagen, das sind eigentlich die, wenn man sich vor Augen hält, dass der Glaube an Verschwörungstheorien mit dem Bildungsgrad korreliert, die gar nicht so wichtig sind wie diejenigen, die andere Schultypen besuchen. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie kann man an diesen Schultypen an Gesamtschulen, an Hauptschulen, an Realschulen oder wie sie alle heißen heutzutage, was machen? Wie muss das da auch vielleicht anders aussehen, weil man die Leute vielleicht nicht so kognitiv intellektuell ansprechen würde, wie das quasi der Professor aus Tübingen machen würde, sondern wo man eben andere Mittel der Ansprache und der Vermittlung braucht. Auch da scheint mir nach allem, was ich weiß, nicht verfolgt das jetzt so halbintensiv, nicht so wahnsinnig viel passiert zu sein, trotz einer Pandemie, wo das als massives Problem erkannt wurde, was jetzt ja auch schon wieder so ein paar Jahre her ist. Also ich glaube, das wäre was, wo man ansetzen müsste. Dann müsste man sich, glaube ich, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, es sind oft ältere Menschen, viel mehr Gedanken machen, wenn man das wollte, wie kann man Gewerkschaften einbinden, wie kann man Betriebsräte einbinden, um zum Beispiel eben auch in Unternehmen, in entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen, Präventionsmaßnahmen durchzuführen, wenn einem wirklich daran gelegen ist. Da passieren auch immer wieder Dinge, es gibt dann so DGB-Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen bin, aber ob da das Publikum kommt, das man eigentlich erreichen möchte, das weiß ich dann eben auch nicht immer. Und dann wird es natürlich ganz groß und ganz teuer, sage ich jetzt mal, ist ganz, ganz klar, Verschwörungstheorien haben eben dann letztendlich auch sehr viel zu tun, nicht nur mit dem Bildungsniveau, was schon Geld kostet, wenn man das heben möchte insgesamt, sondern eben auch mit so Dingen wie soziale Ungleichheit. Und dem Sozialstaat, der eben auch Leute auffängt, die tendenziell so einen Macht- und Kontrollverlust erleiden. Also ein Grund, weshalb in den USA mehr Menschen an Verschwörungstheorien glauben heutzutage als zum Beispiel in Deutschland oder in den skandinavischen Ländern, ist natürlich, dass wir in Europa einen stärkeren Sozialstaat haben. In den USA, das wissen wir ja mittlerweile alle, weil da so viel darüber berichtet wird in den letzten Jahren, da können sie also im Grunde Mitglied der Mittelschicht sein, relativ eine gesicherte Existenz haben, ein gutes Einkommen haben. Wenn ihnen ein paar blöde Dinge passieren, dann greift halt ihre Krankenversicherung irgendwann nicht mehr oder sie haben gar keine Krankenversicherung mehr und sie können im Grunde in den Abgrund fallen. Und so eine Situation befeuert dann natürlich aufgrund des Kontrollverlustes dann potenziell zumindest den Glauben an Verschwörungstheorien. Und insofern ist es zum Beispiel sehr viel wert, den Sozialstaat zu verteidigen, wenn es irgendwie möglich wäre, sogar auch auszubauen, weil das natürlich dann auch dazu führt, glaube ich, nicht nur, dass der Glaube an Verschwörungstheorien dadurch eingedämmt werden kann, weil die Menschen nicht mehr so empfänglich dafür sind, sondern natürlich eben auch quasi die Demokratie als Ganzes besser verteidigt werden kann. Aber das sind natürlich alles Themen, über die wir jetzt reden, die riesig sind, die wahnsinnig viel Geld kosten und deshalb sich in diesen Bereichen vermutlich nicht so wahnsinnig viel bewegen wird in der nahen Zukunft.
Ja, aber eine Nachfrage, Sie haben jetzt gesagt, man sollte zum Beispiel auch Gewerkschaften, Betriebsräte mit einbinden, Weiterbildungsmaßnahmen in dem Kontext zum Beispiel anbieten. Wie würde denn so eine Weiterbildungsmaßnahme aussehen? Wären das dann Medienkompetenzseminare? Wären das Seminare, die sich damit auseinandersetzen, was Verschwörungstheorien sind? Oder wie würde das aussehen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich Ihnen so natürlich noch gar nicht beantworten, weil wir natürlich dann irgendwann auch in Bereiche kommen, wo ich sagen muss, da bin ich einfach nicht kompetent dafür, sondern ich kann irgendwie sagen, was sinnvoll ist, wenn es um Verschwörungstheorien geht, was man wissen sollte, aber wie man das dann eben einem Publikum vermittelt, das vielleicht manchmal etwas bildungsferner ist, um mal diesen Begriff zu verwenden, das ist natürlich dann jenseits meiner Kompetenz. Da bin ich einfach nicht für ausgebildet. Generell kann man sagen, das haben wir ja auch schon angesprochen, dass Pre-Bunking immer besser ist als Debunking. Es gibt ja auch gewisse Studien, die das versuchen für bestimmte Verschwörungstheorien, wenn man über die aufklärt und die dann meinen, nachweisen zu können, dass dann also die Tendenz an diese Verschwörungstheorien zu glauben sinkt. Und nach allem, was wir wissen, gilt das sicherlich auch für den Glauben an Verschwörungstheorien im Allgemeinen. Das heißt, wenn man Menschen beibringt, wie auch immer, wie Verschwörungstheorien funktionieren, was Verschwörungstheorien behaupten und warum diese Verschwörungstheorien dann in aller Regel halt nicht stimmen können, weil sie halt absichtsvolles menschliches Handeln überschätzen und andere Faktoren unterschätzen, dann wäre, glaube ich, schon mal viel gewonnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und sowas kann natürlich dann zum Beispiel, wenn wir uns wieder an die Schule denken, in einem Curriculum, wo vielleicht Einheiten über viele Jahre immer wieder aufgegriffen werden, natürlich dann auch ganz stark mit einem Thema wie Medienkompetenz verbunden werden. Wie erkenne ich denn eine Verschwörungstheorie, wenn sie mir begegnet im Internet? Was sind da so Signalwörter oder Strukturen, auf die ich achten kann und warum sollte ich mich dann davon nicht ansprechen lassen und wie erkenne ich vielleicht auch eine Nachrichtenseite, der man besser vertrauen kann? Das sind dann verwandte Themen, die aber natürlich auf jeden Fall damit zusammenhängen.
Okay, das ist interessant. Ich würde dann nochmal eine Nachfrage stellen. Also was Sie jetzt ja auch zweimal gesagt haben, war ja dieser Unterschied zwischen Pre-Bunking und Debunking, also quasi dem vorher begegnen und nicht, wenn das Problem bereits da ist. Ich würde das mal anders differenzieren. Das heißt, wir haben jetzt viel über Bildung allgemein gesprochen. Das andere ist ja auch so ein bisschen Aufklärung über Verschwörungstheorien selber. Was ja auch sehr beliebt geworden ist seit der Pandemie, sind diese Fact-Checks, sage ich mal. Das heißt, wie verhält es sich mit dieser Aufklärung über konkrete Verschwörungstheorien selber? Das ist also weniger wirksam, das als Mittel dagegen, würden Sie sagen?
Also ich glaube, das Problem mit Faktenchecks zum Beispiel ist, dass man da in aller Regel immer nur ein Publikum erreicht, das diesen Verschwörungstheorien oder diesen anderen Dingen, über die man da aufklärt, ohnehin schon skeptisch gegenübersteht. Insofern kann man ganz überspitzt gesagt sagen, dass viele dieser Faktenchecks, glaube ich, so eine Art Selbstbestätigung dienen für die Leute, die ohnehin schon wissen, dass das nicht stimmt. Denn ein überzeugter Verschwörungstheoretiker, der wird keinem Faktencheck auf der Seite der Süddeutschen Zeitung oder der ARD glauben, sondern der wird das dann eher kritisch sehen und wird sagen, weil die jetzt versuchen, das auseinanderzunehmen, ist da vielleicht eher was dran. Das heißt, man erreicht dann in diesem Fall gar nicht das Publikum, das man erreichen möchte, wenn es wirklich darum ginge, quasi irgendwie Mythen aus der Welt zu schaffen, sondern man erreicht ein Publikum, das diese Dinge ohnehin schon eher als Mythen abgestempelt hat und bestätigt deren Überzeugung. Das hat dann also auch eine Funktion, die das erfüllt, aber eine andere Funktion als die, die man dem normalerweise zuschreibt. Und ich glaube, das muss man unterscheiden von einer Bildungsarbeit, einer Aufklärungsarbeit, wie sie zum Beispiel halt an Schulen stattfindet, wo man halt dann eben auch Leute erwischt, die noch in einer sehr formbaren Phase sind, die vielleicht auch gewisse Tendenzen haben, sowas mal zu glauben oder die überhaupt gar keine Meinung dazu haben und denen dann eben quasi die Dinge mitzugeben, ja, also überspitzt gesagt, jetzt ein bisschen flapsig, um sie dann zu solchen Leuten zu machen, die dann die Faktenchecks eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil sie dem eh schon so kritisch gegenüberstehen.
Alles klar. Dann würde ich jetzt noch eine Abschiedsfrage stellen und zwar, auf Grundlage von Ihrer Forschung, von dem, was wir heute besprochen haben, wie blicken Sie auf die Zukunft? Das ist natürlich immer eine sehr spekulative Frage, das ist mir bewusst, aber in Bezug auf Verschwörungstheorien, wie blicken Sie auf die Zukunft der Gesellschaft, der Demokratie? Sind wir auf einem guten Weg? Haben sich da positive Entwicklungen gezeigt vielleicht, die sich verstärken werden, oder werden wir da nach wie vor ein Problem mit haben?
Also ich meine, Verschwörungstheorien sind integraler Bestandteil aller modernen Gesellschaften. Egal, was wir machen, werden wir nicht ganz loswerden. Ich glaube, dass wir, was Verschwörungstheorien angeht, in Deutschland immer noch in einer sehr guten Position sind. Dass Ingrid Brodnik, die Publizistin, hat das mal so schön genannt, jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, gerade weil wir in so einer ganz guten Position sind, sind wir oft auch sehr besonders besorgt über Verschwörungstheorien. Das sehe ich nicht als das Hauptproblem in Deutschland ein. Da würde ich mir auch manchmal einen etwas unaufgeregteren öffentlichen Diskurs wünschen. Was jetzt so die Demokratie im Allgemeinen in Deutschland angeht, und da spreche ich dann jetzt eben quasi als ein interessierter Laie oder Bürger und nicht als ein großer Fachmann dafür, würde ich sagen, dass ich mir da durchaus Sorgen mache über gewisse Tendenzen, die da vorherrschen. Ich denke immer noch, im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir noch ganz gut da. Wir hatten jetzt natürlich die Wahlen in Ostdeutschland, aber natürlich auf die Gesamtrepublik betrachtet, also muss man die Dinge dann nochmal anders einordnen. Wenn ich jetzt aber als Amerikanist auf die USA blicke und mir ansehe, was für eine Auswirkung Verschwörungstheorien, nicht nur Verschwörungstheorien, aber eben auch Verschwörungstheorien da auf die Demokratie gehabt haben in den letzten Jahren und eventuell auch in sehr naher Zukunft, wir nehmen das ja vor den Wahlen auf, wieder haben werden, muss man sagen, da mache ich mir große Sorgen. Also die amerikanische Demokratie ist wirklich in einer tiefen Krise, und das hat auch mit der Rolle zu tun, die Verschwörungstheorien in dieser Situation spielen, als ein Ergebnis einer Polarisierung, die immer weiter zugenommen hat in den letzten Jahren, aber natürlich auch als ein Faktor, der dann diese Polarisierung immer weiter vorantreibt. Und das ist vielleicht dann auch ein Grund, weshalb ich dann so einigermaßen entspannt auf Deutschland schaue, weil ich eben als Amerikanist auch ein anderes Land ganz genau im Blick habe, wo Verschwörungstheorien nochmal ganz anders und viel problematischer funktionieren.
Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Danke für die Erklärungen, für die Einsichten.
Wunderbar.
Es war eine sehr spannende Folge und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute hier waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
An alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn euch der Podcast und ganz konkret auch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine positive Bewertung oder ein Abonnement da lasst. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Familie, KommilitonInnen, KollegInnen oder jede andere Person eurer Wahl. Wenn ihr den Podcast gerne finanziell unterstützen wollt, dann freue ich mich auch über eine Spende. Dazu gebt ihr einfach in euren Browser paypal.me/die-neue-ungewissheit. Alles zusammengeschrieben, Groß- und Kleinschreibung sind egal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.